Deutschlandfunk 8.35 Uhr, die Verkehrslage. Aufgrund von technischen Schwierigkeiten liegen uns zurzeit leider keine Verkehrsmeldungen vor.
Deutschlandfunk am Sonntagmorgen.
Hören Sie heute eine Sendung der katholischen Kirche zum Thema Lebenswerte, Unabhängigkeit. Eine Sendung von Felix Schlösser.
In den drei ersten Evangelien sind uns sehr eindrückliche Worte Jesu über den rechten Gebrauch von Besitz und Reichtum überliefert. Wir können daraus schließen, dass der Umgang mit dem Besitz schon in den frühchristlichen Gemeinden zum Problem geworden war. Wie die Jünger und Jüngerinnen Jesu, wie die ersten Christen in den Gemeinden mit dem, was sie besitzen, aus der Sicht des Glaubens umgehen sollen, wird äußerst pointiert im 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums zur Sprache gebracht. Wir können sagen, dass es sich hier um einen Schlüsseltext aus der Jesus-Tradition handelt. Er soll uns dazu bringen, unsere Einschätzung der irdischen Güter und deren Gebrauch zu überdenken. Die Perikope des Evangeliums beginnt mit einem Gleichnis. Da ist die Rede von einem gerissenen Verwalter, der äußerst clever seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen weiß, als er wegen Veruntreuung zur Rechenschaft gezogen wird. Er hatte das Vermögen seines Herrn, eines reichen Mannes, verschleudert und war deswegen entlassen worden. Was macht er daraufhin? Weil er, wie er feststellt, zu schwerer Arbeit nicht taugt und sich schämt zu betteln, inszeniert er ein Gaunerstück.
Ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schulden seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete: 100 Fass Öl. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich gleich hin und schreibe 50. Dann fragte er einen anderen: Wie viel bist du schuldig? Der antwortete: 100 Sack Weizen. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters.
Kann die Großzügigkeit eines Mannes, der auf Mehrung seines Besitzes aus ist, wirklich so weit gehen, dass er die Klugheit dieses ihn selber schädigenden Urkundenfälschers auch noch mit einem Lob bedenkt? Mit Sicherheit nicht. Der Herr, der den unehrlichen Verwalter lobt, ist Jesus selber. Denn mit diesem Lob beginnen die Schlussfolgerungen, die Jesus aus dem Gleichnis zieht. Dass er einen solchen Gauner lobt, wird erst verständlich, wenn wir uns fragen, warum er ihn lobt. Er lobt ihn nicht wegen seines verwerflichen Verhaltens, sondern wegen seiner Klugheit. Jesus bedient sich eines Verfremdungseffektes, indem er die Klugheit des unehrlichen Verwalters als beispielhaft kennzeichnet. Jesus will sagen, handelt ebenso klug und entschlossen wie dieser Verwalter. Wie die Klugheit, die Jesus anmahnt, zu praktizieren ist, wird in dem darauf folgenden Satz deutlich.
Ich sage euch, macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons.
Da werden wir aufgefordert, uns des ungerechten Mammons zu bedienen. Was kann in diesem Zusammenhang das Wort Mammon besagen? Mammon ist ein aus dem Hebräischen stammendes Lehnwort. Es bedeutet so viel wie das, worauf man seine Hoffnung setzt. Mit ungerechtem Mammon ist unredlich erworbener Reichtum gemeint. Indem wir andere an dem, was wir besitzen, teilhaben lassen, machen wir sie uns zu Freunden, legen wir sozusagen ein Konto an für die Ewigkeit. Wer leichten Herzens etwas weggeben kann, bekundet damit die Relativität der irdischen Güter, macht sich innerlich unabhängig davon. Um diese Freiheit geht es Jesus. Er möchte uns von der Abhängigkeit von Besitz und Wohlstand freimachen. Ein Weg zu dieser Freiheit ist das Abgeben von Besitz. Die Freunde, die dadurch gewonnen werden, sind nach der Jesus-Überlieferung des Lukas-Evangeliums vor allem die Armen. Wer ihnen Gutes tut, kann es nur selbstlos tun. Sie können ja nichts zurückgeben.
Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, so lade nicht deine Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein, sonst laden auch sie dich ein und damit ist dir wieder alles vergolten. Nein. Wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie können es dir nicht vergelten. Es wird dir vergolten, bei der Auferstehung der Gerechten.
Wer von uns fühlt sich da nicht überfordert, wenn er so selbstlos handeln soll? Es geht Jesus um einen Gesinnungswandel, nämlich in meinem Denken und Verhalten loszukommen von dem Do ut des. Ich gebe, damit du gibst. Das heißt, nur deswegen dem anderen etwas zu geben, damit er mir Entsprechendes zurückgibt. Es gilt, Verantwortung zu übernehmen, um mit den jeweils dem Einzelnen zur Verfügung stehenden Mitteln Menschen zu helfen. Zu helfen, dass sie menschenwürdig leben können, dass sozialem Unrecht abgeholfen wird, dass der technische Fortschritt nicht zerstörerisch wirkt. Wie in den damaligen sozialen Verhältnissen der römischen Welt, standen auch in Palästina, einer kleinen Oberschicht und einer etwas breiteren Mittelklasse, unzählig viele arme, unter dem Existenzminimum lebende Menschen gegenüber. Ihnen begegnete man tagtäglich. Jesus gehörte selber aus einer Handwerkerfamilie stammend nicht der unteren sozialen Schicht an und war auch später nicht völlig besitzlos oder obdachlos. Es ist von seinem Haus in Kapernaum die Rede. Es wäre darum verfehlt, Jesus in die Rolle eines Armutsfanatikers zu bringen. Doch nicht zu überhören sind seine Warnungen vor dem Reichtum, der uns von dem abbringen kann, was uns wirklich reich macht. Denn diejenigen, die viel besitzen, können sich leicht mit dem zufrieden geben, was sie ihr eigen nennen. Mein Herz kann so vollgestellt sein mit irdischen Gütern, dass kein Platz mehr besteht für das, woran Gott mich teilhaben lassen will. So ist das fast beschwörend klingende Wort Jesu zu verstehen.
Amen, das sage ich euch. Ein Reicher wird nur schwer in das Himmelreich kommen. Nochmals sage ich euch, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.
Der Text aus dem Lukas-Evangelium zum rechten Gebrauch von Besitz und Reichtum schließt mit einer Warnung vor dem Mammon als Gegenpart Gottes. Der Mammon und Gott werden wie zwei Herren dargestellt, denen wir nicht zugleich dienen können, denen wir nicht gleichermaßen anhangen dürfen.
Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon.
Hier kann es kein sowohl als auch geben, sondern nur ein entweder oder. Es kann durchaus sein, dass Menschen gar nicht einmal ausdrücklich Gott ablehnen. Und dennoch leben sie so, als gäbe er sie nicht. Gott oder der Mammon. Diese Entscheidung wird, ohne dass wir uns immer dessen bewusst sind, konkret in unserem Leben gefällt. In der Art und Weise, wie wir uns zu den Dingen dieser Welt verhalten, woran unser Herz hängt. Von Martin Luther stammt das Wort, woran einer sein ganzes Herz hängt, das ist sein Gott. Woran einer sein ganzes Herz hängt. Denn wir dürfen uns von Herzen freuen an den Kostbarkeiten dieser Welt, dürfen sie genießen, dürfen uns auch an dem freuen, was wir besitzen. Es gibt nichts in der Welt, die von Gott geschaffen ist, was in sich schlecht wäre. Die Frage ist nur, welchen Sinn wir den Gütern dieser Erde geben. Wenn wir unser ganzes Herz daran hängen und sie losgelöst von Gott sehen, zu dem alles hingeschaffen ist, dann machen wir sie zu unserem Gott. Das meint Jesus, wenn er sagt, ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon.
Am Sonntagmorgen hörten Sie Lebenswerte Unabhängigkeit, eine Sendung von Felix Schlösser. Die redaktionelle Verantwortung hatte der Hörfunkbeauftragte der katholischen Kirche, Pater Ulrich Behlau. Deutschlandfunk, die Presseschau.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und dazu begrüßt Sie am Mikrofon Stefan Heinlein. Gleich 7.50 Uhr, 10 Minuten vor 8. Am Sonntag herrschte dezenter Jubel in Düsseldorf. Japan schlägt Russland mit 1:0. Gastgeber Nippon steht damit kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale. Eine kleine Sensation. Doch die japanische Gemeinde am Rhein, die größte übrigens in Europa, feiert distinguiert und bleibt unter Sicht. Kein Autokorso, keine Fanausschreitungen, nichts. So sind sie eben, verschlossen, sparsam in den Emotionen und fast unauffällig im rheinischen Alltag. Dabei haben die rund 8000 Japaner in Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt eine längere Tradition als beispielsweise die Türken. Volker Wagner mit einem Annäherungsversuch an die etwas anderen Ausländer mitten in Deutschland.
Meine Kinder sind Schüler und es gibt eine japanische Schule in Düsseldorf.
Ich arbeite hier als Priester. Ich lebe seit einem halben Jahr hier.
Japan ist immer irgendwie ganz nah. Der Supermarkt, Banken, Ärzte, Restaurants, der Lebensmittelladen. Alles japanisch. Sogar beim Sport bleiben sie unter sich.
Einmal im Jahr gibt es ein japanisches Sportfest, das alle japanischen Institutionen in Düsseldorf organisieren.
Eigentlich war Hamburg auserkoren, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gewichtiger Standort der japanischen Wirtschaft auf dem alten Kontinent zu werden. Doch die industrielle Faszination des Ruhrgebiets führte immer mehr Firmen aus Fernost tief in den Westen. Rund 450 Firmen aus dem Land der aufgehenden Sonne haben mittlerweile hier ihren Sitz. Und sie sind zufrieden. Heimische Firmen mit denen in Nippon ins Geschäft zu bringen, ist die Aufgabe des deutsch-japanischen Wirtschaftskreises. Er wendet sich speziell an den Mittelstand in beiden Ländern und versucht unter der Führung von Geschäftsführerin Kerstin Teicher, neue Kontakte zu vermitteln und aufzubauen. Da ist es wichtig, beide Seiten gut zu kennen.
Es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten von der immer wieder viel zitierten Arbeitsmentalität her, harte Arbeiter, gemeinsame Geschichte und ähnliche Entwicklung nach dem Krieg gemacht. Heutzutage immer noch sehr, sehr großer gegenseitiger Respekt, auch im wirtschaftlichen Sinn. Man schätzt die Qualität des jeweils anderen Produktes. Unterschiede sind sicherlich bedingt beispielsweise durch die unterschiedliche Schulausbildung, eine andere Art, innerhalb eines Unternehmens Karriere zu machen, innerhalb eines Unternehmens zu arbeiten, durch soziale Unterschiede sicherlich auch eine andere Art des miteinander Umgehens im Unternehmen.
Generalkonsul Masashi Takahashi besteht auf der Form. Faxe, Mails, Rückbestätigungen. Sogar die Fragen will der Statthalter am Rhein vorher schriftlich. Doch dann spricht Takahashi frei, als er die Wichtigkeit Düsseldorfs für sein Land betont.
Düsseldorf bietet sich eine sehr gute geografische Verbindung auf Westen nach Osten. Die hier lebende Japaner zum Beispiel diese Vorteile genießen. Wenn wir nach Belgien, Holland oder nach Frankreich fahren möchten und nach Osten und Süden genauso. Also wir liegen hier ganz zentral in Europa.
Im täglichen Geschäftsleben kann er sich wie zu Hause fühlen. Sein Büro liegt im Innenhof eines Komplexes, der im Wesentlichen aus einem großen japanischen Hotel, einem japanischen Reisebüro und eben dem Konsulat besteht. Die Immermannstraße in der City ist ohnehin das entscheidende Stück Heimat am Rande der Altbiertheken der Einheimischen.
Es gibt viele japanische Restaurants, wo wir uns unsere heimatliche Küche genießen können. Hier in den Nordpark gibt es einen japanischen Garten. Auch in eine japanische Tempel gibt es in Oberkassel. Da fühle ich mich natürlich wissen wie zu Hause. Kann ich mich etwas beruhigen und nachdenken. Es ist ein Stückchen eine richtige japanische Atmosphäre in Düsseldorf. Ja.
Nach dem Mauerfall verließen ganz eilige den Rhein quasi über Nacht Richtung Berlin. Die ersten Erfahrungen mit überhöhten Mieten ließen viele Japaner reumütig wieder nach Westen schauen. Und dann erst die rituellen 1. Mai-Unruhen. Wärst du doch in Düsseldorf geblieben, lautete der inoffizielle Slogan der Dagebliebenen damals. Der Japaner liebt nichts mehr als Ruhe, Ordnung und Sicherheit, meinen rheinische Geschäftsfreunde nicht ohne Berlin häme.
Sie leben eben auch ihre Kultur und ihren Alltag hier ein bisschen vor. Es gibt sehr viele japanische kulturelle Institutionen. Sie zeigen, wie sie leben, wie sie sind und was sie halt teilhaben.
Die japanischen Düsseldorfer, die haben sich vollkommen integriert.
Die Japaner sind unheimlich freundlich. Die grüßen die kleinen Kinder, die winken, geben einem die Hand. Also ich finde die ganz super, die Leute.
Sushi und Sake am Rhein, die japanische Kolonie in Düsseldorf, Ein Beitrag war das von Volker Wagner und es ist 7.58 Uhr in 2 Minuten, die Nachrichten um 8 Uhr hier im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und dazu begrüßt sie am Mikrofon noch einmal Silvia Engels. Ein Prinz reiste in den vergangenen Tagen durch Deutschland. Der britische Thronfolger Charles informierte sich im Norden des Landes 2 Tage lang über den Ökolandbau. Christine Heuer hat den Hochadligen begleitet, und zwar seit seiner Landung.
Pünktlich um 1 Uhr mittags landet das Flugzeug des Prinzen auf dem Lübecker Flughafen. Der rote Teppich droht im Windschatten der prinzlichen Maschine von seiner akkurat gezogenen geraden Bahn abzukommen. Auf der Freiterrasse des Flughafenrestaurants drängt sich in sicherem Abstand eine verhalten Union Jack schwingende Schar royalistischer Lübecker. Von der prinzlichen Maschine aus sind die Menschen zu sehen, aber nicht zu hören. Großes steht bevor, keine Frage. Aus dem Flugzeug steckt dann aber doch nur ein Bediensteter, Regenschirm und kariertes Sitzkissen vor sich hertragend. Und schließlich im grauen Anzug ein vornehmer, freundlich wirkender Mann, gerade eben jenseits der besten Jahre. Der Prinz ist da. Das Empfangskomitee empfängt ihn freudig, wohl auch ein bisschen nervös. Vor allem die grünen Bundesminister Künast und Trittin dürfen sich viel von der königlichen Visite, Themenschwerpunkt Ökolandbau, erwarten. Schöne Bilder zum Beispiel im Wahlkampf. Renate Künast jedenfalls ist vorbereitet. Den Journalisten sagt sie kurz vor der Landung schon mal in die Mikrofone, worauf es bei Charles ankommt.
Einer der berühmtesten Vorreiter für den ökologischen Landbau. Wenn Sie nach England fahren und haben mit Leuten zu tun, die irgendwie im Umfeld des Prinzen leben, arbeiten, mit ihm Kontakt haben, ist der erste Satz, der fällt: The Prince loves hedges. Was heißt, er liebt Hecken, er legt sie auch selber an und pflegt sie.
Im Autokonvoi geht es rasend schnell zum Lübecker Rathaus. Die Organisatoren haben alle Hände voll zu tun. Handys klingeln, hektisch werden die letzten Absprachen getroffen. Ab jetzt zählt nur noch, den Zeitplan einhalten und die zu Recht vor dem Lübecker Rathaus erwartete Menschenmenge vor dem Prinzen zurückzuhalten und ihn, wenn nötig, vor ihr. Es ist nötig, seine königliche Hoheit, freundlich und gelassen, beliebt ein Bad in der Menge zu nehmen.
Ich bin ganz aufgeregt. Ich weiß, ich habe ihm die Hand geschüttelt und mein Gott, das ist ein einmaliges Erlebnis. Ich weiß noch gar nicht, ich bin ganz am Zittern. Nice to meet you, hat er gesagt. Scheint eigentlich ganz nett zu sein, also ich weiß auch nicht, was ich sagen soll.
Im holzgetäfelten Bürgersaal des Rathauses verleiht die renommierte Stiftung Euronatur dem Prinzen kurz darauf ihren Umweltpreis 2002. Wir sind beim Kern dieser Reise angekommen, beim zentralen Anliegen des Gastes. Der grüne Prinz ist seit 20 Jahren begeisterter Ökolandbauer. Gelernt hat er sein Handwerk von Hartmut Vogtmann, dem heutigen Präsidenten des Bundesamtes für Naturschutz. Vogtmann hält im Lübecker Rathaus die Laudatio auf Charles und der findet warme Worte des Dankes für seinen Freund und Lehrmeister Hardy.
Es ist eine außerordentliche Ehre und Freude für mich, diesen Preis verliehen zu bekommen. Ganz besonders von jemandem, den ich schon seit langem kenne und bewundere. Ladies and gentlemen, you'll forgive me if I don't continue to massacre the great German language for the rest of my few words, but I particularly...
Anders als die ihn begleitenden Bundesminister für Umwelt und Landwirtschaft ist Prinz Charles nicht in einer Partei, schon gar nicht bei den Grünen. Anders als Künast und Trittin kennt Charles auch keine Kompromisse. Zum Beispiel ist er, und sagt das auch deutlich, gegen Gentechnik, ohne jede Ausnahme. Seine Botschaft, sagt Charles selbst, sei,
dass unser Handeln immer Konsequenzen hat und dass es die Pflicht des Menschen ist, die Natur zu hegen und zu pflegen.
Ankunft im Institut für ökologischen Landbau im schleswig-holsteinischen Trenthorst. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Schafe und Schweine stehen friedlich im Grünen. Am Abend wird Jürgen Trittin Gastgeber des Prinzen auf der Naturschutzinsel Film sein. Früher urlaubten dort Ulbricht und Honecker. Ihre Häuser sind klein und komfortabel, aber nicht luxuriös.
Aber auf der schönen Insel Film, wo wir heute noch hinfahren werden, einem der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands, einen so hohen Besuch noch nie begrüßt. Aber
wo wird er denn nächtigen? In Honeckers Haus?
Nein, er wird nicht in Honeckers Haus nächtigen. Aber es hat auch nichts damit zu tun. Ich glaube, es ging irgendwie um irgendwelche sanitären Einrichtungen.
Übersetzen auf der Ostsee von Rügen nach Film. Der Kapitän der Fähre ist so wortkarg, wie man sich das in Mecklenburg-Vorpommern halt so vorstellt. Die Journalistin, die ihn bittet, ihre Filmkassette möglichst rasch von Film zurück zu den Technikern auf Rügen zu bringen, ist dafür umso hektischer.
Also auf meine Kassette.
Super.
Ja, aber die
Boden.
Bitte. Ja, aber es macht das schon. Also,
währenddessen genießt der Prinz nach einem Wechsel seines Schuhwerks auf einem Spaziergang die atemberaubende Landschaft Films. Die Journalisten lassen sich von Mücken zerstechen, um ihm dabei für wenige Minuten zuschauen zu dürfen. Am nächsten Morgen regnet es. Die fähnchenschwenkenden Menschen auf Rügen lassen wir zurück, um fähnchenschwenkenden Menschen auf dem Biogut Dahlwitz zu begegnen. Der Prinz sammelt noch ein paar wichtige Eindrücke von freilaufenden Kuhherden. Für ihn, den Öko-Enthusiasten, muss es eine schöne Reise gewesen sein, für seine Fans auch. 24 Stunden waren wir mit Prinz Charles unterwegs. Nahe durften wir ihm nicht eine Minute kommen. Und so lassen wir uns zum Schluss von seinem Freund Hardy Vogtmann aufklären.
Also er ist eigentlich immer locker. Er muss ja häufig Reisen antreten, wo er sich überwinden muss. Und hier ist es nur ein Thema, was ihm am Herzen liegt. Und ich denke, er hat auch Freude an dem Besuch, das merkt man ihm sicherlich an. Und auch an dem Preis, den er bekommen hat.
Christine Heuer über den Besuch von Prinz Charles in Norddeutschland.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und am Mikrofon ist Petra Ensminger. Guten Morgen. Uhr 51 ist es, 8:09. Es ist soweit. Seit dem zurückliegenden Wochenende können Fahrgäste, wenn sie Lust haben, das Berliner Stadtzentrum mit der S-Bahn umkreisen. Die Strecke ohne Ende, wie der Berliner S-Bahnring auch genannt wird, ist also fertig, der Lückenschluss geschafft. Und Bundesverkehrsminister Bodewig freute sich, Berlin sei nun eine Metropole mit modernstem Verkehrsnetz. Ja, Freude auch bei den Berlinern, die die Fertigstellung feierten. Jacqueline Beusen war dabei.
Volksfest im Stadtteil Wedding. Die grün-weißen Luftballon-Girlanden an der kaum als Bahnhof zu erkennenden S-Bahn-Station Westhafen im Norden von Berlin haben nicht etwa mit Fußballereignissen zu tun, nein, hier feiern hunderte bahnbegeisterter Berliner den Ringschluss. Zum ersten Mal seit dem Mauerbau kann die S-Bahn die Stadt wieder umrunden. Der Berliner Ehrenfried Welzer hat eigens die Bahnkrawatte umgebunden, natürlich passend zum bahngrünen Jackett.
Ich will also unbedingt wieder einmal komplett rumfahren, weil ich das damals gemacht habe, vor gut fast 41 Jahren. Und am 6. August bin ich gefahren von Tempelhof nach Tempelhof und ich wollte es am 13. wieder tun, dann andersrum. Ja, und dann musste ich bis heute warten.
In Berlin ist auch die Historie des Nahverkehrs Teilungsgeschichte. Vielen der Anwesenden klingt noch die erste Stellungnahme des regierenden Bürgermeisters Willy Brandt auf das Kappen innerstädtischer S-Bahn-Linien und das Schließen der Bahnhöfe in den Ohren.
Das, was auf der Hand liegt, ist, dass es sich bei den Abriegelungsmaßnahmen der Zonenmachthaber um eine eklatante Bankrotterklärung handelt. Anstatt die Verhältnisse in der Zone zu verbessern, versucht man, die Freizügigkeit vollends aufzuheben und geht innerhalb der Stadt sogar so weit, das Recht auf Freizügigkeit wie das Recht auf freien Arbeitsplatz, freie Wahl des Arbeitsplatzes gleichermaßen anzugreifen.
Die Berliner S-Bahn wurde bis 1984 von der Deutschen Reichsbahn gesteuert, beiderseits der Mauer wohlgemerkt. Peter Richter hat seit den 60er Jahren im Vermessungsbetrieb der Reichsbahn gearbeitet. Nach dem Fall der Mauer leitete er den Bau des Streckenabschnitts, der dem 37 Kilometer langen Ring bislang fehlte.
Ich muss nur sagen, ich habe ja 1961 mitgewirkt, dass die Strecken getrennt worden sind. Und jetzt haben wir sie wieder zusammengebastelt. Na, ich war ja Östler und wir haben dann Tag und Nacht, kann man sagen, geprojektiert, um die Lückenschlüsse fertig zu kriegen, insofern, dass sie offen gemacht worden sind, dass der Osten überhaupt wieder fahren konnte. Weil ja im Osten gab es ja wenig Autos und wenig Busse und die S-Bahn war das Nadelöhr. Man hat damals ja in der Presse so viel gesagt darüber, dass also der Osten nur verdient an der Strecke. In Wirklichkeit haben sie da wahrscheinlich nie verdient. Die Bahn ist nicht so eine lukrative Sache, dass man da verdienen kann.
Pessimismus kann Bahnchef Medons Feierlaune gar nicht trüben. Wieder und wieder erzählt der Chef der S-Bahn und Herr des neuen Rings vor Kameras und Mikrofonen, welch großes Ereignis es zu zelebrieren gilt.
Berlin war mal das Mekka des Ballungszentrumverkehrs. Zu uns sind damals in 20 Jahren Tokio, die Japaner, die Amerikaner alle gepilgert und haben geguckt, wie haben die Berliner ihren Verkehr organisiert. Und ich denke, mit dem Ringschluss ist das heute richtig gut.
Auch Hartmut Medon erinnert sich an die Folgen des 13. August, als die Ringlinie gekappt wurde und im Westen zum Boykott der Reichsbahn aufgerufen wurde.
Das habe ich damals nicht verstanden und es war auch an sich, es war halt der Kalte Krieg. Das haben auch die Berliner nicht verstanden. Die Berliner waren halt da ein bisschen arg gebeutelt in dieser Zeit und der Einzelne kann damit schlecht umgehen.
Schwer mit dem Boykott umzugehen, tat sich als junge Frau Gabriele Kleie. Damals war sie Lehrling bei der Reichsbahn.
Ich muss schon sagen, damals war das wirklich so, dass da eigentlich die Reichsbahn auch sehr angefeindet wurden, die Westberliner Eisenbahner. Ne? Sie wussten ja sicherlich, dass damals unter anderem in den Schulen die Lehrer unterschreiben mussten, dass sie nicht mit ihren Klassen mit der Reichsbahn, mit der S-Bahn fahren durften. Dieses Verbot gab es ja direkt, die hatten sich strafbar gemacht. Und es gab damals den S-Bahn-Boykott, wo auf allen Haltestellen Leute mit Stacheldrahtähnchen standen und wir als Lehrlinge dann dahinter standen, hinter den Scheitern teilweise. Und das eigentlich als ganz schön belastend empfunden haben. Ne?
Frei von Belastung indes zeigt sich, wie gewohnt, der regierende Bürgermeister von heute. Klaus Wowereit genießt den Trubel um die Vollendung des S-Bahn-Kreises, gesteht, auch er habe als kleiner Junge Lokführer werden wollen und rückt die rote Schaffnermütze gerade.
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie natürlich auch in dem alten West-Berlin die S-Bahn systematisch boykottiert worden ist, auch dazu aufgerufen worden ist, weil sie ja von der Reichsbahn betrieben worden ist. Und es hat sich ja dann leider auch viel Parallelverkehr entwickelt. Dabei ist die S-Bahn natürlich ein wunderbares Verkehrsmittel.
Sind Sie S-Bahn-Fahrer?
Nee, muss ich ehrlich sagen. Na, das letzte Mal bin ich S-Bahn gefahren, als wir einen anderen Bahnhof eingeweiht haben. Das ist Gott sei Dank noch nicht so lange her.
Klaus Wowereit war das in einem Beitrag von Jacqueline Beusen.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Klaus Remme. Es ist 7.51 Uhr, 9 Minuten vor 8. Die IG Bau hat nach eigenen Angaben ihren Streik heute Morgen massiv ausgeweitet. Seit der Frühschicht werden einige hundert Großbaustellen jetzt auch in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen bestreikt. So ein Sprecher der Gewerkschaft heute Morgen. Die Arbeit ruht auch weiterhin auf den Großbaustellen, auf denen schon gestern nicht gearbeitet wurde, unter anderem in Berlin und in Hamburg. Wir haben unsere Kollegin Gudrun Seiler auf die Baustellen geschickt, um sich dort umzuhören.
Dass wir eine reguläre Arbeitszeit haben und nicht einen Samstag mit einem sechsten Arbeitstag in der Woche dazu haben, dafür stimmen wir hier.
Um mehr Geld zu kriegen und dass die Arbeit für uns erhalten bleibt, für die deutschen Arbeitnehmer.
Mehr als die Hälfte der Bauarbeiter in Berlin haben keinen deutschen Pass. Besonders viele kommen aus Polen und Portugal. Der Gewerkschaft liegt daran, sie in den Streik mit einzubeziehen. Deshalb haben die Funktionäre Flugblätter in allen Sprachen verteilt, die auf der Baustelle gesprochen werden. Grundsätzlich ist die Streikbereitschaft auch unter den gewerkschaftlich organisierten Ausländern hoch, sagte IG-Baumann Knerler.
Gerade polnische Bauarbeiter sind unseren Forderungen gegenüber sehr aufgeschlossen, auch portugiesische Bauarbeiter. Gerade portugiesische Bauarbeiter haben auch ein hohes Standesbewusstsein in der Frage, für welchen Lohn arbeite ich. Und wenn Sie wissen, es gibt hier einen Mindestlohn, dann arbeiten Sie auch nur zu diesem Mindestlohn.
Manche ausländischen Kollegen, wissen die Arbeiter zu erzählen, machen ihnen um 3,50 Euro die Stunde Konkurrenz. Schwarzarbeit, fehlende Kontrolle und ausländische Firmen, die ihre Steuern nicht in Deutschland zahlen müssen, sie sind Arbeitern und IG Bau ein Dorn im Auge. Gerade auf den 12 Baustellen des Lenné-Dreiecks gibt es viele, die nicht in der Gewerkschaft organisiert sind, weil sie etwa mit Zeitverträgen oder für ausländische Firmen arbeiten. Potenzielle Streikbrecher also, denn für sie bedeutet jeder Tag ohne Arbeit auch einer ohne Lohn. Fast scheint es, als gäbe es in Berlin Bauarbeiter dreier Klassen: Ausländer, Ostdeutsche und Westdeutsche. Dass die Tariflöhne im Osten und im Westen immer noch nicht angeglichen sind, macht viele fassungslos.
Das ist eigentlich eine Schande. Hätte gleich mal den Tag X mit dem Mauerfall hätte gleich geändert werden können. 100% für jeden, das ist gut. Da haben wir auch einen richtigen Wettbewerb wieder. Wie lange wollen Sie denn noch warten, dass die Löhne angeglichen werden? Und das Kuriose ist ja, die im Osten sind ja nur noch billiger als wie die im Westen. Und die im Osten sind, die haben die meisten Arbeitslosen. Da stimmt da irgendwas nicht.
Dann kriegen wir Deutschland nie zusammen. Wir werden immer in geteilte Deutschland bleiben, solange wie wir immer geteilte Löhne haben.
Wir machen bis ganz Tag, eine ganze Woche, vielleicht 2 Wochen, auch egal.
Gudrun Seiler über den Streik in der Bauindustrie. Es wird 7:58 Uhr, in 2 Minuten die Nachrichten.